Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht nach so Lobpreis. Ich bin sehr, ich habe ganz viel, also Musik macht mir ganz viel Beziehung einfach aus. Und genau, ich bin da immer ein bisschen sehr aufgewühlt nach so einer Zeit der Anbetung. Ich möchte die Minis einladen, dass sie der Fahne folgen, bei da hinten, die geschwungen wird, die orangene Fahne. Die können nach unten gehen, dort gibt es ein extra Programm. Alrighty. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Schön, dass ihr hier seid. Ja, vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Vielleicht kommst du jeden Sonntag hierher. Ich freue mich, dich zu sehen. Und ich habe eine Frage an dich. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Wie siehst du Kirche? Was ist dein Bild von Gemeinde? Oder wie siehst du oder was ist dein Bild von Christen, von Kinder Gottes? Innerhalb hier, jetzt in dem Raum vielleicht, aber auch so Menschen, die du begegnest. Ja, ich weiß nicht, wenn du kein Christ bist, so wie vielleicht auch, wie du Christen siehst oder du bist erst erwachsen Christ geworden. Wie hast du früher die Gemeinde gesehen, Kirche gesehen? Und das ist eine ganz interessante Frage, weil das eine Frage ist, die von Erfahrung abhängig ist. Ne? Also wir haben Erfahrungen gemacht, ja, in unserer Vergangenheit. Es macht auch ganz viel was mit Prägung. Also wie wir einfach geprägt sind, so sehen wir vielleicht Kirche, so sehen wir Gemeinde. Ich möchte von mir erzählen, ich bin mit 23 Jahren Christ geworden, hatte aber vorher immer schon Umgang mit Christen gehabt. Mein Chef, ich habe Schreiner gelernt früher, mein Chef, der war in der Gemeinde auch, der war Christ. Mein auszubildender Meister, der war Christ. Daher war da mein Christenbild schon sehr geprägt. Jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, weiß, was ich damit meine auch. Aber auch so, also ich wurde damals auch immer schon mit 16 von der Jugend zu irgendwelchen Events eingeladen. Und wenn ihr den 16-jährigen Gerrit, ich kann euch mal ein Bild picturen, wie ich damals war. Ich hatte Irokesen gehabt, ich hatte 15 Loch Springerstiefel, zerfetzte Klamotten, Bandshirts gehabt. Das war der Gerrit mit 16 Jahren. Und für mich war das Bild immer so, die Leute laden mich zu irgendwelchen Jugendgottesdiensten ein, ich passe da gar nicht rein. So, die Christen, die sind alle perfekt, die lügen nicht, das sind einfach liebe Menschen auch. Und ich als Gerrit mit meinem abgeranzten Leben, wie komme ich da an? Wie sehen die Menschen mich, die Christen mich? Was denken sie über mich, wenn sie mich so sehen? Ja? Nicht perfekt. Ja? Und für mich war immer das Bild von Christen, von den Jugendlichen, die ich da gesehen habe, die trinken kein Alkohol, die lügen nie. Ich kannte sie ja gar nicht, keine Ahnung, es war ja nur mein Bild, was ich hatte von denen. Ich habe ja noch nie ein Wort mit denen geredet. Die sagen keine Schimpfwörter, ja, die lachen nicht über komische Witze. Das sind einfach Menschen, wo ich dann gemerkt habe, in meinem Leben, der eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe Alkohol getrunken, ich habe geraucht. Mein Alltag hat einfach nicht mit meiner Denke von Christen übereinander gepasst auch, ne? Und das war mein Bild damals von Christen. Und vielleicht siehst du uns als Kirche für Siegen genauso. Vielleicht kommst du hier rein und denkst so sonntags morgens oder in irgendeine andere Kirche, Gemeinde und denkst dir, boah, das sind alles perfekte Menschen hier. Ja, die sind alle, die lachen nie über komische Witze, die machen auch nie welche Schimpfwörter, sagen die nicht, sind einfach ganz liebe Menschen hier. Und dann darf ich dir sagen, du sitzt hier zwischen Menschen mit einem Haufen unperfekter Menschen. Ja, oder wie Paulus es sagt in der Bibelstelle, die wir uns gleich anschauen, wir sind alles Menschen, die noch nicht das Ziel erreicht haben. Und da wollen wir jetzt reinschauen in Philipperbrief. Wir sind, wie der Basti gesagt hat, in der Reihe des Philipperbriefs, die nächste Woche abschließt mit dem tollsten Kapitel in diesem Brief. Worüber die Kim predigen darf, yes. Leider schweren Herzens darf ich darüber nicht predigen, aber es wird trotzdem richtig gut. Ja, das ist der Höhepunkt des Briefes, aber der ganze Brief ist gut und jetzt die Stelle ist recht. Genau, Paulus sagt, er ist noch nicht am Ziel angekommen. Und ich lese einmal vor, Philipperbrief Kapitel 3, die Verse 12 bis, jetzt muss man gucken, was ich gesagt habe, 14. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Er, Paulus, schreibt, er hat das Ziel noch nicht erreicht. Und in den letzten, also in dem Kapitel, dem Teil, wo Lydia darüber gepredigt hat, da wird so ein bisschen erklärt auch, also Paulus war nicht irgendeine Person, Paulus war schon krasser, also der war schon ziemlich krass in dem, was er eigentlich hätte vorzeigen können. Ne, der war Pharisäer, ja, es war ein Gelehrter auch, also es war schon einer, wo man im letzten oder im vorigen Teil auch gemerkt hat, wo er sagt, er könnte sich darauf berufen und sagen können, ich kann darauf schon ein bisschen stolz sein, wer ich eigentlich bin. Und diese Person sagt, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Ja, ich bin noch nicht, ich habe diesen Siegespreis noch nicht erhalten. Und Paulus meint in diesem Teil, in den vier Versen, habe ich das in so unterschiedliche Punkte unterteilt. Und der erste Punkt, das Leben als Christ ist ein Lauf. Es ist in Bewegung. Und das macht Paulus deutlich. Er sagt, er ist noch nicht am Ziel. Jetzt müssen wir uns fragen, hier ist kein Objekt erwähnt, literarisch. Das heißt, was ist das Ziel überhaupt? Er sagt einfach nur, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Was ist das Ziel? Kontext. Literarischer Kontext, wir gehen ein paar Verse vorne dran, da wird das nämlich gesagt, was das Ziel ist. Oder, ich sag's mal so, ein Teil des Ziels, später im Vers 14 hat er ja schon gesagt, was der Siegespreis ist. Ich lese vor, die Verse 10 bis 11. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Das ist das Ziel, was er erreichen möchte. Ja, er möchte Christus immer besser kennenlernen. Er möchte die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, in seinem Leben erfahren und spüren. Und genauso möchte er teilhaben an dem Leiden und Sterben, bis in dem Sterben hinein. Und natürlich die Hoffnung, dass er von den Toten aufersteht. Also Auferstehung der Toten. Ist hier gemeint so die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod. Und er sagt, es ist eine Bewegung. Das heißt, er hat das Ziel noch nicht erreicht und es ist ein Prozess, um das Ziel zu erreichen. Ja, also dort ist eine Bewegung drin und er hat auch ganz klar gemacht, wir können dieses Ziel nicht erreichen, weil es ein andauernder Prozess ist. Und für mich die erste Frage oder die zweite Frage jetzt auch an dich, wie würdest du dein Glaubensleben momentan einschätzen? Wir kommen jeden Sonntag hier in Gottesdienst, ja, vielleicht gehst du auch in den Hauskreis oder du betest auch vom Essen, das sind so die Facts. Vielleicht bist du auch noch so dran, dass du auch morgens stille Zeit machst, hast vielleicht noch so einen Leseplan, wo du dir quasi Zeit dafür nimmst, Gottes Wort zu lesen. Aber ist dein Glaube wirklich in Bewegung oder sind wir in einem Trott drin mit unserem Glaubensleben? Ja, wo wir Dinge tun, weil sie irgendwie dazugehören. Wir kommen hier morgens, sonntags morgens in den Gottesdienst. Wir beten auch vor dem Essen. Aber trauen wir es uns, unseren Glauben in der Bewegung zu sein, damit wir Gottes Kraft in unserem Leben spüren. Ja, und wir werden Gottes Kraft in unserem Leben spüren, wenn unser Glaube in Bewegung ist. Und mein Wunsch ist es, dass wir nicht eine Kirche werden mit einer zufriedene Kirche, ja, die jeden Sonntag ein Running Business macht, ja. Jeden Sonntag was Dinge, die dazugehören. Wir haben Leute, die vorne Welcome Team begrüßen. Wir haben Leute in der Anbetung. Ich stehe auch hier vorne oder manchmal jemand anderes, der redet auch 30 Minuten, weil das gehört ja einfach auch dazu. Dann setzt er sich wieder hin, dann reden wir noch mal ein bisschen. Der Basti kommt gleich noch mal vor. Dann trinken wir noch Kaffee, essen noch eine Brezel und gehen nach Hause. Ja, die Frage ist, was ist unsere Erwartung? Das ist so toll, der Basti auch in der Moderation das schon gesagt hat, auch vorhin, als wir gebetet haben. Was unsere Erwartung, als wir herkommen. So, meine Erwartung, jedes Mal beim Predigen ist. Nicht, damit irgendetwas gesagt ist, sondern es ist eine Erwartung da, dass auch etwas passiert. Ich möchte, fand das auch heute Morgen, als der Basti das gesagt hat, mit dieser Erwartung, erwarten wir eigentlich, dass wir Gottes Wirken erleben. Ich fand das so toll, vor drei Wochen, als wir Taufe gefeiert haben, ja, habe ich dazu aufgerufen und habe dich ermutigt, hier, wenn du möchtest, darfst du dich spontan taufen lassen. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn man mit dieser Erwartung da reingeht, boah, was, wenn keiner kommt? Ja, ist egal. Ne? Dann habe ich mich hier vorne hingestellt und das Lobpreisteam hat das auch nochmal erwähnt, hat gesagt, hier, wenn du merkst jetzt so, du möchtest es auch tun, dann möchte ich ermutigen. Und ich habe hier vorne gestanden und habe dann so gedacht, so, eigentlich erwarte ich gar nicht, dass jetzt eine Person von links zu mir hinkommt. Ich habe die Erwartung gar nicht. Ich stehe da und denke mir so, ja, man sagt das halt so, ne? Hoffentlich kommt irgendjemand nach vorne, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Man hat gar nicht so, also ich hatte erst nicht so die Erwartung gehabt. Und dann habe ich so eine klare Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich erwarte, dass eine Person von links mich anspricht. Ja? Und als, dann war ich gar nicht so überrascht, als die Chrissy dann kam und mich angesprochen hat und gesagt hat, falls du nicht dabei warst, die gesagt hat, sie möchte spontan sich taufen lassen. Aber diese Erwartung hatte ich vorher gar nicht gehabt. Aber haben wir diese Erwartung, dass Gott etwas tut? Dass wir hier heute Morgen sitzen und dass Herzen verändert werden. Ja, habe ich die Erwartung oder sage ich einfach Dinge, weil es halt irgendwie, ja, die halbe Stunde müssen wir jetzt voll kriegen bis zum Mittagessen und dann schauen wir weiter. So, ne? Aber habe ich diese Erwartung, hier heute Morgen ein Wunder zu erleben? Ja, diese Bewegung zu haben in unserem Glauben. Dass wir nicht zu einem Running Business kommen, sondern aus unserer Komfortzone rauskommen und das ist herausfordernd auch, aber dann dürfen wir Gottes Kraft in unserem Leben spüren und wir dürfen Christus besser kennenlernen, diese Bewegung zu haben in unserem Glauben. Der zweite Punkt ist dem Ziel nachjagen. Er sagt, Paulus streckt sich nach dem Ziel aus. Ja? Dort ist etwas, was er erreichen möchte, wohin er sich hinbewegt, wo quasi die Bewegung hin ist. Und er streckt sich dann nach. Die Übersetzung, die ich hier habe, die Neue Genfer Übersetzung, sehr gute Übersetzung, liebe ich. Aber ich finde, Luther hat das ein bisschen schöner gesagt, dieses Bild, wo man besser dieses Bild versteht, von einem Läufer. Ich lese einmal Luther vor. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er sagt so, und ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da ist. Dieser Siegespreis, das Ziel, das vorgesteckte Ziel. Das Bild, was Paulus hier benutzt, ist der Läufer, der läuft, der rennt und die Ziellinie ist da und in den letzten Meter streckt er sich, um diese Ziellinie zu erreichen. Er streckt sich aus, um diese Ziellinie zu erreichen. Oder der Schwimmer, der an die Bahn schwimmt, das Rennen schwimmt und er schwimmt die letzte Bahn und er den letzten Meter streckt er seinen Arm vor, dass er irgendwie abklatscht. So. Also er streckt sich nach dem Ziel aus. Oder beim Fahrradfahren, ja, also der Fahrradfahrer, der fährt den Berg runter, sieht die Ziellinie und den letzten Meter, da wird nochmal alles gegeben, wird nochmal richtig in die Pedale reingetappt und am Schluss nochmal alles nach vorne gestreckt, um die Ziellinie ob das wirklich was ausmacht, aber so den letzten, um diese alles rauszukriegen, die letzten Hundertstel zu gewinnen. Ja, er streckt sich nach diesem Ziel aus. Oder dieser Moment, für die Leute, die vielleicht nicht so kompetitiv unterwegs sind, die im Fitnessstudio sind und so nach der 19. Wiederholung sagen so, eine Wiederholung noch, das schaffe ich noch, so einmal noch hoch. Oder eine Bahn noch schwimmen. Dir tun die Arme weh und brennt alles, so wie es bei mir dann immer ist. Aber so eine Bahn schaffe ich noch. Also dieses danach Ausstrecken. Ja. Und das ist so toll, wie Paulus das so bildlich erklärt einfach, weil erstmal war das damals eine Rhetorik. Man hat sehr viele Bilder benutzt. Wir sehen das auch bei Jesus, der Gleichnisse benutzt und die Menschen dort abholt, wo sie sind. Ja, und genauso, eigentlich wie wir es heutzutage auch noch reden und machen, wir versuchen damit irgendwie das zu verdeutlichen. Und er nimmt dieses Bild von einem Läufer, dieses Ausstrecken danach. Und ein anderes Wort, was mir in der Vorbereitung im Gespräch so ein bisschen klar geworden ist, so dieses Nachjagen. Das Nachjagen, das griechische Wort, was hier benutzt wird, ist genau das, was hier beschrieben wird. Dieses etwas verfolgen oder etwas jagen oder to hunt down, also wie ein Jäger quasi ein Reh hinterher jagt. Das Wort ist hier gemeint, dioko, im Griechischen. Ja, das zeigt auch die Wichtigkeit, das Verlangen, dieser lange Atem, ja, der Jäger, der da im Gebüsch ist und der läuft als diesem Reh hinterher und er jagt dieses Reh, er verfolgt dieses Reh, um es zu erreichen, um das Ziel zu erreichen. Und nicht nach dem Motto, es wäre schön, wenn auch ihr diesen Fokus hättet und auch wenn auch, dass ihr irgendwie auf dieses Ziel ausgerichtet seid, sondern diese Notwendigkeit, dieser lange Atem zu haben. Ich möchte dieses Ziel erreichen, ich möchte diesem Ziel nachjagen. Ich strecke mich aus nach diesem Ziel. Ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen deutlich gemacht, was Paulus hier gemeint hat, dieses Nachjagen, danach ausstrecken, dieses Ziel zu erreichen, ja, wie der Läufer am Ziel ist. Ein Verlangen, wie der Läufer seine ganze Kraft zusammennimmt, um sich diesem Ziel entgegenzustrecken. Und man sagt auch, dass, oder beim Downhill jetzt, wenn man in einem Rennen fährt, quasi ein Downhill-Rennen, Menschen sind, die Leute sind wirklich in einem Race-Modus. Also die starten oben, du kannst alles machen, die würden nicht merken, wenn du am Rand stehst, sondern alles ist genau auf Hundertstel klar. Jede Wurzel, jeder Stein ist der volle Fokus und am Ende voller Durchtreten, um das Ziel zu erreichen. Es interessiert nichts anderes mehr, außer dieses Rennen, außer dieser Fokus, den sie sich setzen, um das zu erreichen. Okay, jetzt könnte ich sagen, was bedeutet das überhaupt? Nachstrecken. Ich habe es jetzt verdeutlicht, irgendwie so dieses Nachjagen, dieses Ausstrecken, das Ziel zu erreichen. Aber wie funktioniert das für uns praktisch? Jetzt könnte ich sagen, hier, lies die Bibel. Bete mit Gott oder rede mit Gott. Ja? Oder geh in die Natur spazieren und erlebe Gott. Ja? Aber ich möchte das mit einem Gleichnis klar machen, was Jesus gebracht hat. Johannes 15, Verse 4 und 5. Weil das ist ein bisschen allumfassender, wie einfach nur zu sagen, ja okay, ich muss halt etwas tun, ich lese halt eine Bibel. Ja, ich muss halt was tun, beten ist auch gut. Irgendwie jetzt haben die diese Jahresvision Crow mit Heiliger Geist und Gebet und Gebet als Dialog. Ja, dann vielleicht ist das Gebet gar nicht so schlecht. Verse 4 und 5, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. So ein tolles Bild. Auch was Jesus hier benutzt. Er spricht wieder mit Menschen, die genau damit etwas anfangen können, mit dem Wein. Ihr könnt damit bestimmt auch was anfangen. Ich komme aus einer Weinregion. Ihr wisst nicht, wie so eine Weinrebe aussieht, doch. Aber was macht der Apfel, damit er reif wird? Er muss nichts anderes tun. Er muss einfach nur am Baum hängen bleiben. Das ist die einzige Aufgabe eines Apfels. Er muss einfach nur da bleiben. Die Aufgabe einer Rebe, sie muss nichts tun, sie muss einfach nur verbunden sein mit diesem Weinstock. Dann bringt sie Frucht, das ist eigentlich unfair. Die ganze Aufgabe macht irgendwie der Weinstock, macht der Baum, aber dann wird die Frucht kommen. Und Jesus sagt, bleibt in mir, ihr müsst keine Rituale tun, ihr müsst nicht irgendwelche Dinge tun, damit ihr Frucht bringt, sondern ihr müsst einfach nur in mir bleiben. Bleibt in mir. Und das ist, wozu wir geschaffen wurden, zur Beziehung zu ihm. Und da kommt dann Gebet, ein Dialog mit diesem Gott, der sich nach deiner Beziehung sehnt. Das ist in Christus bleiben. Die Bibel, Gottes Wort, wo Jesu Liebe zu dir lesbar ist, das ist in Christus bleiben, verbunden sein mit Christus. Die Schöpfung, die unseren allmächtigen Gott widerspiegelt, die Natur. Lasst uns in ihm bleiben, damit wir ihn besser kennenlernen, damit wir seine Kraft in uns spüren dürfen durch den Heiligen Geist und wir am Ende der Tage mit ihm auferstehen werden in den neuen Himmel. Die Schöpfung wird wiederhergestellt. Das bedeutet es, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, uns auf dieses Ziel auszurichten, uns danach auszustrecken. Bleibt in mir, sagt er, dann werden wir Frucht bringen. Und dann auch der sehr herausfordernde letzte Satz in diesem Vers. Ohne mich könnt ihr nichts tun. denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das widerspiegelt auch, wozu wir geschaffen wurden. Das zeigt eigentlich, warum Gott uns geschaffen hat. Er hat uns geschaffen, damit wir in Christus bleiben. Erst dann können wir Frucht bringen. Ohne Jesus können wir nichts tun. Das ist genau wie eine Kaffeemaschine ohne Wasser kein Kaffee machen kann. Es ist egal, wie oft sie probiert. Der Purpose, sie wurde gemacht zum Kaffee machen und sie benötigt Wasser. Wir sind geschaffen zur Beziehung mit Gott. Das ist, warum wir geschaffen wurden. Und ohne Christus können wir nichts tun. Es wäre alles nichtig, alles umsonst hier heute Morgen, dieser ganze Gottesdienst, ganze Kirche für Siegen, die ganze Gemeinde. Es wäre alles umsonst, wenn wir nicht in Christus bleiben, in allem, was wir hier tun. Vers 13, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Der Fahrer, also wir bleiben aber im Fahrradrennen, gibt am Ende alles. Ja, also die letzten Meter sind immer Vollgas, egal was vorher passiert ist. Egal ob beim Start er irgendwie die falsche Linie getroffen hat, auf eine Wurzel ausgerutscht ist, kurz vom Pedal unten ist oder irgendein Fehler passiert ist, am Ende gibt er alles. Ja, es ist egal, was vorher passiert ist. So am Schluss gibt er Vollgas. Er lässt es bewusst hinter sich. Und genau das sagt Paulus. Ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück. Und als ich da mit 23 Jahren Christ geworden bin, waren auch im Freundeskreis einfach dann, wenn die das dann erfahren haben und wenn die dann wussten, oh, der Gerrit ist jetzt Christ, der geht auf eine Bibelschule oder was auch immer. Und dann sagen die, oder haben viele dann auch gesagt, so wie, der Gerrit, der doch das und das gemacht hat? Herr Gerrit, oder wenn die mich dann auch jetzt nochmal treffen, so, ja, aber hey, früher, da sind wir doch immer noch, da haben wir immer noch das und das gemacht. Oder gerade zu meinem engen Freundeskreis, die dann gesagt haben, so, was ist mit dir passiert? Hä, du warst doch, wir haben doch noch, letztes Jahr haben wir doch noch zusammen auf dem Festival, whatever, irgendwie das und das gemacht. So, was bist du? Oder wenn die jetzt erfahren, unser Gerrit, der hier was auch immer gemacht hat, sagen wir es mal so, ja, der das und das gemacht hat, der ist jetzt Pastor und der steht da vorne und predigt die Bibel. Ja, egal, was vor 10 Jahren war, für Jesus ändert sich nichts. Ja? Mein altes Leben lasse ich zurück und konzentriere mich nur auf das, was vorausliegend ist. Das vorausliegende Ziel. Es ist egal, wie der Gerrit vor 10 Jahren war oder vor 15 Jahren war. Es sind Konsequenzen da, die ich tragen muss. Aber für Jesus Christus ändert sich nichts. Egal, was vor 10 Jahren war. Egal, was vor 3 Jahren war. Für Jesus ändert sich nichts. Egal, was letzte Woche war. Für Jesus ändert sich nichts. Jesus sehnt sich nach dir, egal was in deinem Leben vorgefallen ist. Amen. So, genau. Ich weiß nicht, wie dein Morgen heute Morgen war. Meiner ist sonntags absolutes Chaos. Ja, also wirklich, es ist wirklich ein Marathon. Ja, also mit Chaos, mit wach und dann Kind will noch schlafen und dann wird gejammert und dann sitzen wir im Auto und müssen schnell losfahren. Frühstückstisch, der steht jetzt noch da. Ja, aber und dann ist oft dieses Gefühl so, manchmal morgens so, boah. Und dann stelle ich mich nachher da vorne hin und ich fühle mich gar nicht so. Irgendwie fühle ich mich gar nicht jetzt so, um jetzt da die Hände zu heben und Lobpreis zu machen und Gott anzubeten. Irgendwie brauche ich doch eigentlich morgens erstmal 2 Stunden Stille. Ja, Johannes Hartl, der macht jeden Tag mehrere Stunden einfach Stille. Die brauche ich eigentlich dann, da Bibel lesen, dann drauf vorzubereiten, geistlich. Ne? So, aber alles, was vorher war, was heute Morgen war, wo es vielleicht auch stressig war, das lasse ich alles zurück und konzentriere mich auf dieses eine Ziel. Es ist nicht abhängig von Emotionen, auch toll, der Basti hat das einfach so toll auch wieder heute Morgen gesagt. So, es ist egal, wie wir uns fühlen auch, so, aber was für eine Erwartung, die sind unabhängig davon, wie ich mich fühle. Christus hat mir vergeben, ja. Dir ist vergeben, egal wie viel Mist du schon gemacht hast, egal was in deinem alten Leben war, ja. Ich kann dich ermutigen, du sitzt neben Menschen, wenn du denkst, so, boah, mein Leben ist so kaputt gewesen oder ist so kaputt immer noch, ich mache immer noch so viel Mist und schimpfe mich Christ und so, dann kann ich dich ermutigen, die Person, die links und rechts neben dir sitzt, die kennt das Gefühl. Die kennt das Gefühl, dass man denkt so, boah, heute fühle ich mich irgendwie gar nicht so richtig so danach, diesem Ziel nachzujagen, Christus besser kennenzulernen. So, das gar nicht, widerspiegelt sich gar nicht in meinem Leben. Paulus schreibt aber auch in dem vorigen Teil in Vers 9, Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Gerettet durch Gnade, durch Glauben. Ist egal, was du getan hast, ist nichts irgendwie. Du bist gerettet durch deine Taten, weil du Bibel liest oder weil du gebetest oder whatever, weil du das tust, sondern du bist gerettet durch Glauben. An dieser Ewigkeitsperspektive ändert sich nichts. Das Alte bewusst zurücklassen. Er definiert unseren Status, gerecht und heilig, ist nicht ein Gefühl. Ich weiß, ich benutze es sehr, sehr oft, aber ich finde, es widerspiegelt so toll einfach, dieses in den Morgens in den Spiegel gucken. Und ich habe das Gefühl oft, und ich bin davon überzeugt, dass du das Gefühl auch hast, wenn du in den Spiegel guckst und denkst dir, so richtig gerecht und heilig fühle ich mich gar nicht. Ja? Ich bin zwar hier in der Gemeinde oder in der Kirche, ich arbeite hier auch mit und alles, aber so manche Dinge, die ich tue, fühle ich mich gar nicht danach. Jesus Christus definiert deinen Status. Jesus Christus definiert deine Identität, die gerecht und heilig ist. Du bist ein Kind Gottes, nicht dein Gefühl. Ja, Jesus Christus hat dir vergeben, egal was passiert ist. Egal wie du dich fühlst. Und lasst euer altes Leben zurück und fokussiert euch auf Christus. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, Vers 12. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Also er möchte etwas erreichen und möchte diesen Besitz ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also er möchte es ergreifen, aber erst nachdem Jesus von ihm Besitz ergriffen hat. Und das hört sich jetzt erstmal irgendwie hart an oder auch krass an, so, boah, Christus nimmt Besitz, ergreift Besitz von mir, das ist ja schon fast unterdrückend auch zu sagen, da ergreift jemand Besitz über mich. Aber ich möchte das mal ein bisschen anders formulieren. Nachdem Jesus dir Identität zugesprochen hat, ein Kind Gottes zu sein. Nachdem Jesus dir Freiheit von Tod und Angst geschenkt hat. Und nachdem Jesus dich gerecht und heilig gemacht hat. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, bei dem Jesus nicht genau das tun möchte. Er möchte Besitz von dir ergreifen. Er möchte dir Identität zusprechen. Er möchte dich befreien von Angst. Und es gibt keiner, der zu krass ist. Paulus zum Beispiel, man nennt es bei Paulus das Damaskus-Erlebnis. Ja, Paulus hieß früher Saulus und er hat die Christen verfolgt. Ja, er hat sie eingesperrt und hat sie verfolgt. Und als er zum Beispiel dieser Paulus oder Saulus damals Richtung Damaskus war und war unterwegs dort auch die Christen ins Gefängnis zu bringen und auf dem Weg dorthin sagt man so schön oder hier in dieser Stelle ergreift Christus Besitz von Paulus. Er begegnet diesem Saulus, ja, und ergreift Besitz von ihm. Und Jesus möchte auch von dir Besitz ergreifen. Er möchte dich von Ängsten über die Zukunft befreien. Befreien von Depression und Hoffnungslosigkeit. Jesus sehnt sich nach dir, weil er dich liebt, bedingungslos. Egal, was du getan hast, dieser heilige Gott möchte dir begegnen, weil du ihm wertvoll bist. Wertvoll. Hat das schon mal jemand zu dir gesagt? Du bist wertvoll. Gott schaut dich an und sagt zu dir, du bist wertvoll, so wie du bist, so wie du geschaffen wurdest. Und dieser Gott sucht eine Beziehung mit dir. Er möchte dir begegnen. Ich finde es so schön. Er möchte sich dir offenbaren. Für Christus bist du so wertvoll, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, um dir Freiheit zu schenken. Und ich möchte dich ermutigen, gemeinsam jetzt mit mir zu beten. Ich möchte ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du Besitz ergreifen möchtest von uns. Ich danke dir dafür, dass es nichts Unterdrückendes ist, sondern etwas Befreiendes ist. Ich danke dir dafür, dass du uns Freiheit schenkst von Angst, von Depression, von Hoffnungslosigkeit, von Zweifeln. Ich danke dir dafür, dass du uns befreit hast vom Tod. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns begegnen möchte, der sich uns offenbaren möchte. Wenn du möchtest, darfst du das jetzt mitsprechen. Wenn du an diese Begegnung, wenn du dich danach sehnst, um eine Offenbarung von Gott, eine Begegnung von Gott, wo du vielleicht sagst, so, boah, ich komme hierher oder bin vielleicht auch das allererste Mal da, hab von Christen schon gehört, aber so richtig gefunkt, so richtig in Bewegung ist da nichts. Da möchte ich ermutigen, das mitzusprechen. Jesus Christus, darfst du gerne für dich selber mitsprechen. Offenbare dich. Himmlischer Gott, allmächtiger Schöpfer Gott, offenbare dich. Heiliger Geist, offenbare dich. Zeig dich mir in meinem Leben. Ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich danach, dass du Besitz von mir ergreifst und mir Identität zusprichst. Eine Identität, die befreiend ist, die Freiheit schenkt. Und ich bin nicht perfekt, aber ich strecke mich nach diesem Ziel aus, dich besser kennenzulernen und um diese Kraft in meinem Leben zu spüren und eines Tages von den Toten aufzuerstehen. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.